Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du eine Koproduktion von Reine Nervensache und Klinisch Relevant. Wir sprechen mit Professor Simon Feisner über das Thema T-Zellen, Mikroglia und neue therapeutische Targets bei multipler Sklerose. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Kooperationsfolge zwischen Reine Nervensache und Klinisch Relevant. Lieber Marc, schön, dass du da bist. Heute machen wir es zu zweit. Denn Sven und Dietrich sind heute nicht mit dabei, aber wir haben einen ganz spannenden Gast aus Bochum, da wo ich studiert habe, mit Professor Simon Feisner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, mit Ihnen, euch darüber zu sprechen.
Simon, wir machen es ja immer so, dass wir am Anfang der Folge uns auch so ein bisschen nicht ausufern, aber schon ein bisschen was von dir erfahren wollen. Und daher vielleicht noch ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund. Was machst du in Bochum? Was ist so ein bisschen dein Schwerpunkt, bevor wir so ein bisschen Deep Dive machen?
Ja, ich bin geschäftsführender Oberarzt hier an der Uniklinik in Bochum am Standort St. Josef Hospital und habe hier eine Professur für Neuroimmunologie, wo Schwerpunkt meiner Arbeit vor allem chronisch entzündliche Erkrankungen des zentralen Nervensystems sind. Da insbesondere eben vor allem natürlich die Multiple Sklerose und verwandte Erkrankungen, MOGAD, NMO und weitere. Und in meiner Arbeit habe ich entsprechend natürlich in der Klinik hier einen großen Schwerpunkt darauf, sehe aber natürlich auch hier ganz allgemein alle neurologischen Entitäten, mache hier viel die Privatstation, ansonsten aber eben entsprechend die Spezialambulanzen mit den genannten Krankheitsbildern. Ansonsten in der Arbeitsgruppe beschäftigen, nutzen wir eben letzten Endes ganz breite Tools von Zellkultursystemen, primären Zellen, Zellkulturlinien über Tiermodellen, also experimentelle MS-Modelle wie die sogenannte experimentelle Autoimmunenzephalitis oder aber die optikospinale Enzephalomyelitis. Und ansonsten analysieren wir eben auch Patientenkohorten klinisch, immunologisch mit tiefer Immunzellanalyse als auch mittels MRT. Prospektiv, longitudinal, um dann eben Signaturen zu identifizieren, die das Risiko von Progression etwas besser vorhersagen können und potenziell auch therapeutische Targets wären. Und mich interessiert eben sehr viel Progression bei Multiple Sklerose. Wie können wir Progression irgendwie verlangsamen? Und was sind vielleicht Marker für Progression und was sind auch potenzielle Therapieansätze, die wir vielleicht auch therapeutisch angehen können, sowohl eben mit Laboranalysen als auch eben mit Untersuchungen im Menschen.
Ja, jetzt ist ja so, heute schwänzt ja Sven, wie gesagt, den Podcast, sonst hätten wir ja noch einen Hardcore-Neurologen jetzt mit im Podcast, der dich noch ein bisschen mehr löchern könnte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, Simon, versuchen wir es jetzt einfach mal. Ich habe MS noch gelernt, es ist eine T-Zell-vermittelte Erkrankung. Dann kamen irgendwann die B-Zellen dazu. Jetzt hat man den Eindruck, MS und viele andere neuroimmunologische Erkrankungen kann man nur noch mit den B-Zellen erklären. Jetzt gibt es sogar auch Mikroglia, die eine Rolle spielen. Aber vielleicht anfangs nochmal, wie schätzt du die Rolle der T-Zellen aktuell ein? Wissen wir darüber alles? Haben wir jetzt sozusagen alles begriffen? Oder wie ordnet man das Ganze bei der MS, aktuell sozusagen? Welchen Stellenwert hat das Ganze?
Ja, finde ich total, total spannenden Punkt, den du da ansprichst. Also ich glaube, dass alles verstanden haben wir ganz bestimmt noch nicht. Ja, dann könnten wir unsere Forschungslabore einpacken und könnten das analysieren und untersuchen sein lassen. Was sich sicherlich in den letzten Jahren besser herausgestellt hat, ist, dass es doch ein sehr komplexes Immunnetzwerk ist, was die Erkrankung vorantreibt. Und da sprechen wir mittlerweile eigentlich bei der MS von einem Erkrankungskontinuum. ich finde eigentlich auch, dass es das ganz gut trifft, wenn wir auch unsere Patienten sehen und uns so die Frage stellen, was macht die Patienten so im zeitlichen Verlauf aus? Und das, was wahrscheinlich auch stimmt und was wir immer besser oder was mittlerweile so konzeptionell annehmen, ist, dass es am Anfang der Erkrankung vor allem eine starke Aktivierung von Zellen der adaptiven Immunität gibt. Dazu zählen eben die T-Zellen, dazu zählen letztendlich die B-Zellen und das sind dann also entsprechend Immunantworten, die dann oder beziehungsweise quasi Reaktivierung von Immunzellen im ZNS, nachdem die Zellen über eine durchlässige Blut-Hirn-Schranke eingewandert sind. Und dann kommt es eben entsprechend da zu der Entwicklung von entzündlichen Läsionen. Das ist eigentlich so das, was wir auch im Studium so gelernt haben, was wir aber mittlerweile auch ganz gut verstehen, gerade so aus histopathologischen Studien, aber auch aus MRT-Studien zum Beispiel, die ja auch unglaublich viel weiterkommen mit ihren MRT-Analysen, ist, dass es auch in der sogenannten normal aussehenden weißen Substanz und auch in der normal aussehenden grauen Substanz mitnichten so ist, dass es da alles normal ist, sondern auch, dass wir dort entsprechend Immunzellaktivierung sehen, dass wir auch da zum Beispiel T-Zell-Involvierung sehen, zum Beispiel zytotoxische T-Zellen, die dann dort die Erkrankung vorantreiben können. Und das, was das Spannende ist, und das ist jetzt so der dritte Player im Bunde, der immer in den letzten Jahren immer mehr Interesse hervorgerufen hat, das sind eben ZNS-ständige angeborene Immunzellen wie Mikroglia oder aber auch einwandernde Zellen wie die Makrophagen, die dann im Orchester oder im Zusammenspiel mit den eingewanderten Immunzellen aktiviert werden. Und da zeigt sich letzten Endes eigentlich schon daran, alleine an dieser Vielzahl von beteiligten Immunprozessen, dass es sehr komplex ist und dass es dass gerade dann eben auch konzeptionell, wenn man über einen Therapieansatz nachdenkt, eigentlich eine ganze Menge Dinge passieren, die man wahrscheinlich letzten Endes nicht so einfach versteht, wenn man jetzt darüber spricht, beispielsweise, dass man eine BC-Depletion macht. Und da sehen wir auch darin, wenn wir jetzt beispielsweise eine Immunanalyse machen, vor einigen Jahren, sagen wir vor 10 Jahren, da haben wir uns dann die B-Zellen angeguckt, dann hat man CD4, CD8-Zellen angeschaut und dann vielleicht noch die CD3er, ja, und natürlich wissenschaftlich ist man auch weiter in die Tiefe gegangen und dann sieht man mit einer B-Zell-Depletion, die B-Zellen werden abgetötet. Wenn man jetzt aber nochmal viel feingranulärer in diese Therapieeffekte reinschaut, dann sieht man eigentlich, dass da auch total viel zum Beispiel bei den T-Zellen Untergruppen passiert, wenn wir eine BC-Depletion durchführen. Und das finde ich sehr spannend, weil es eigentlich zeigt, dass das, was wir mit unseren Therapien machen, doch über das hinausgeht, was wir eigentlich auf das Schild schreiben, wenn wir von der BC-Depletion beispielsweise sprechen.
Genau, das ist der Punkt, den ich mich oft frage. Es gibt ja so Immuntherapeutika wie Azathioprin, Cyclophosphamid, gerade letzter genannt, das haut ja letztendlich sehr, sehr viel weg. Trotzdem haben wir ja mit diesen Präparaten bei der MS nicht den durchgreifenden Erfolg. Also ist es nicht nur, dass sozusagen die Depletion bestimmter Zellreihen relevant, sondern du sagst auch die Interaktion mit den Zellen, oder wie würdest du das einordnen?
Ja, genau, so würde ich das einordnen. Weil eben wir auch wissen, dass die B-Zellen sind ja wichtige antigenpräsentierende Zellen, die dann letzten Endes, wenn die abgetötet werden, dann dazu führen, dass dann die T-Zellantwort reduziert wird. Und das dauert eben auch eine gewisse Zeit. Deshalb machen wir ja auch zum Beispiel dieses Rebaselining, wenn wir Patienten, die vielleicht einen hochaktiven Erkrankungsverlauf haben, dann nach einer gewissen Zeit dann wieder bei uns sehen und dann MRT-Verlaufsuntersuchungen, klinische Verlaufsuntersuchungen machen, dass wir einfach eine gewisse Zeit brauchen, bis sich auch das T-Zell-Kompartiment beruhigt hat, um es mal so zu sagen. Und deshalb, und das dauert dann eben einige Wochen bis Monate, wohingegen eine Substanz, die dann sehr schnell dazu führt, dass Immunzellen nicht mehr ins ZNS einwandern können, wie es Natalizumab, die wirkt ja dann letzten Endes innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen. Ja, das heißt, da hat man dann sehr, sehr schnell seinen Effekt, zumindest auf die adaptive Immunität, dass man diese Zellen weniger im ZNS hat. Und die anderen Effekte, die brauchen etwas länger. Und das sieht man auch daran, wenn wir jetzt schon über Immunzelluntergruppen reden, müssen wir auch über regulierende Immunzellen sprechen. Das heißt, wir haben da auch die regulatorischen T-Zellen, wir haben regulatorische B-Zellen. Teilweise sehen wir eben auch einen Wiederanstieg von solchen Immunzellen. Und teilweise sehen wir auch, dass beispielsweise auch mit der Gruppe der S1P-Rezeptormodulatoren in bestimmten Kompartimenten dann diese diese regulatorischen T-Zellen etwas gestärkt werden. Das sind also so Dinge, die dann letzten Endes ihre Effekte machen, anders als so klassische Immunsuppressiva, wo einfach die Proliferation untergeht. Und dann, das kennen wir alles von unseren Patienten, die wir mit Azathioprin oder Mycophenolatmofetil beispielsweise bei der Myasthenie behandeln. Da haben wir dann eben so eine globalere immunsuppressive Wirkung letztlich.
Für mich als Straßenneurologen sage ich ja immer, der also nicht spezialisiert ist auf die MS, ist es ja jetzt schon schwierig, den Überblick zu behalten. Auf der anderen Seite nehmen wir natürlich schon wahr, dass wir dass in den MS-Zentren den Patienten wirklich sehr hochwirksame Therapien angeboten werden können. Wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass die Möglichkeiten sich noch weiter vergrößern werden. Es werden noch neue Therapieansätze auf den Markt kommen. Ist das was, was unmittelbar bevorsteht, oder ist das was, was erst so in weiterer Zukunft so sein wird?
Ja, das ist ein total spannendes Feld und spannende Frage, weil da tut sich eine ganze Menge, und das ist auch etwas, was unmittelbar bevorsteht, nämlich Stichwort, wenn wir jetzt über die Hämmer von der Butonstyrosinkinase sprechen, also die BTK-Inhibition. Und das ist etwas, was sehr intensiv von den Studienzentren, sehr intensiv von verschiedenen, von der forschenden Pharmaindustrie in den letzten 5 bis 10 Jahren untersucht worden ist mit großen Studienprogrammen. Da gibt es verschiedene Substanzen, die eben genau diesen Ansatz verfolgen. Und vielleicht, um nochmal alle abzuholen, was ist so die Wirkweise oder die Idee dahinter? Die Idee ist letzten Endes, dass man mit einer Hemmung dieser Kinase sowohl B-Zellen als auch Mikroglia und Makrophagen hemmt. Das ist nämlich eine Kinase, diese butonische Tyrosinkinase, die sowohl in den B-Zellen aktiv ist, als auch eben in Mikroglia, Makrophagen. Und wenn diese Kinase blockiert wird, dann ist die Proliferation von eben diesen Immunzellen reduziert. Auch die Freisetzung von entzündlichen Mediatoren wie Zytokinen und anderem ist reduziert. Und deshalb ist es doch ein sehr, sehr spannender Wirkansatz, wenn man darüber nachdenkt, dass wir doch wissen, dass gerade im zeitlichen Verlauf, wenn die MS nicht mehr so ganz aktiv am Anfang der Erkrankung ist, sondern wenn wir jetzt vielleicht 10, 15 Jahre Zeit, wenn die Erkrankung schon seit 10, 15 Jahren läuft, dass wir doch dann auch wissen, dass mehr diese angeborenen Immunitätszellen wie im Mikroglia wichtig werden und die Erkrankung vorantreiben können. Das wissen wir auch aus den Analysen aus dem MRT oder auch von histopathologischen Arbeiten, dass diese Zellen gerade zum Beispiel an schwelenden Läsionen aktiv sind, den sogenannten Smolding Lesions oder aber auch paramagnetischen Läsionen. Und diese Zellen treiben quasi die Erkrankung voran und sind auch mit einem schlechteren Verlauf assoziiert. Und da gab es jetzt 4 Substanzen, die in den letzten Jahren analysiert worden sind. Das Tolebrutinib, Evobrutinib, Fenebrutinib und das Remibrutinib von unterschiedlichen Firmen. Und das, was jetzt am weitesten ist in der Phase der Zulassung, das ist Tolebrutinib, eine Substanz, die in sowohl bei der sekundär chronisch progredienten MS oder die bei der SPMS letzten Endes gezeigt hat, dass das Risiko für eine Behinderungsprogression um etwa 30% reduziert wird in den Studien, in denen es getestet worden ist. Und es ist zu erwarten, dass es Richtung Herbst verfügbar sein wird in Deutschland. Momentan kann man bei Patienten, die man wirklich darauf einstellen möchte, an einem Compassionate Use Programm teilnehmen und die Patienten dann darüber damit therapieren. Und sonst wird eben zu erwarten sein, dass es in Richtung Herbst kommen wird. Das ist eine Substanz, die man dann als Tablette einnimmt. Genauso wird es bei den anderen Substanzen sein, die gerade da in der Testung sind. Das andere, was wirklich vielversprechend ist, ist Fenebrutinib, was sowohl bei der schubförmigen Studien als auch bei den Progressionsstudien eine Risikoreduktion für Schübe gezeigt hat, aber eben auch für Behinderungsprogression. Also das ist eine Substanz, die vielleicht dann sogar für eine breitere Indikation zugelassen sein wird, anders als das Tolebrutinib, was für die nicht schubförmige SPMS, also sekundär chronisch progrediente MS, zugelassen sein wird. Es gibt bei den ganzen BTK-Inhibitoren gibt es so einen kleinen Pferdefuß, wenn ich so sagen darf, und zwar kann das eben Leberwerterhöhungen machen, bei der man noch nicht so ganz weiß, wie der Mechanismus dahinter ist. Das heißt, dann müssen die Leberwerte eben recht engmaschig kontrolliert werden. Beim Tolebutinib wird es so sein, dass man in den ersten 3 Monaten wöchentliche Leberwertkontrollen machen muss. Und wenn die Leberwerte dann eben über bestimmte Grenzen ansteigen, dann muss man es entsprechend absetzen. Also das ist etwas, was wir dann so im Monitoring machen müssen, was wir aber ja auch von anderen Substanzen kennen, die wir in der MS-Therapie einsetzen, wie zum Beispiel im Teriflunomid und was eigentlich auch ganz gut funktioniert zusammen mit den Niedergelassenen. Wir haben jetzt bei uns im Klinikum einige Patienten sowohl in den Studien drin gehabt, als auch jetzt über das Compassionate Use Programm behandelt, eine niedrige zweistellige Zahl. Und das funktioniert letzten Endes auch alles ziemlich gut, auch was das Lebermonitoring angeht.
Aber Simon, das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich, dass einige BTKI-Studien ja bei weitem hinter den Erwartungen zurückgegangen sind. Also bei weitem ging es ein bisschen drüber, aber zumindest auch nicht den Erfolg, den wir von anderen klassischen B-Zell-depletierenden Therapien beispielsweise erzielt haben. Jetzt kann man darüber ganz lange philosophieren, können wir einen eigenen Podcast nochmal machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, sollten wir doch als Community diesen Schritt uns doch mehr und mehr hinwagen. In Kombinationstherapien glaube ich nicht, das wird nicht so schnell kommen, aber vielleicht doch sequenzielle Therapien, oder? Vielleicht nochmal ganz kurz, also die Schubförmige, da scheint es ja die BTKIs nicht sozusagen das Maß aller Dinge zu sein. Gut, bei Phenibutin wissen wir es noch nicht ganz, aber wir wissen ja eigentlich von anderen Substanzen ja doch schon weitaus mehr Power haben, oder?
Ja, würde ich dir auch zustimmen. Ja, wobei man schon sagen muss, also das, was ich war schon positiv überrascht und tatsächlich überrascht, als ich auf dem AAN denn die Phenibutinib-Daten gesehen habe bei schubförmiger MS, wo dann doch die Risikoreduktion für Schübe zwischen 51 und 58% in den beiden Schwesternstudien lag gegenüber Teriflunomid. Und das Teriflunomid war bei 0,13 Schübe, meine ich, und das Phenibutinib war dann, also hagel mich jetzt nicht auf die Nachkommastelle fest, aber das Phenibutinib war dann nochmal so um 50% oder sogar mehr als 50% niedriger. Und da würde man ja sagen, das geht dann schon so in so Wirkstärken von der BC-Depletion. Was ganz spannend ist, ist, dass tatsächlich ja die B-Zellen auch, das wissen wir zumindest aus dem Phase-2-Studienprogramm und das wird jetzt auch gerade ausgewertet für die Phase-3-Studienprogramme, dass die B-Zellen tatsächlich runtergehen. Ja, also das ist wahrscheinlich keine Depletion. Ich würde es mir so erklären, dass die einfach durch die verminderte Proliferation einfach weniger B-Zellen da sind und da sieht man tatsächlich dieses an so einer linearen Kurve, dass die um etwa 40% über den Studienzeitraum von, ich meine, knapp 2 Jahren in der Phase-2-Programm runtergegangen sind. Also das heißt, offenkundig hat es ja dann eben auch einen Effekt auf die B-Zellen. Aber ich würde dir total beipflichten, dass ich auch nicht denke, dass wir bei der Schubförmigen es sicherlich Substanzen haben, die extrem gut funktionieren, die sehr gut im Handling sind mit der BC-Depletion, die wunderbar zu steuern sind, wo wir das Sicherheitsprofil einfach extrem gut einschätzen können. Und was ich schon sehr spannend finde, ist so, wenn du so über Sequenztherapien, wenn du Sequenztherapien so ansprichst, dass man so in Richtung einer Sequenz geht von einer BC-Depletion, dann vielleicht auf einer BTK-Inhibition. Da gibt es auch gerade eine Studie, die jetzt angefangen hat, bei der wir auch hier teilnehmen, die ich hier leiten darf, bei uns am Zentrum, die Reshape-Studie, wo die Patienten kommen von Ocrelizumab und dann umgestellt werden auf Remibrutinib. Und das, finde ich, ist ein ganz spannendes Konzept, ja, dass man also erstmal eine gewisse Zeit mit der BC-Depletion behandelt und dann vielleicht danach mit einer BTK-Inhibition. Da müssen wir einfach mal abwarten, was da die Studienergebnisse bringen werden. Und ich fände es nach wie vor also wirklich, wirklich interessant, mal eine Add-on-Studie zu sehen. Da muss man natürlich auch gerade beim Sicherheitsprofil gut schauen, aber ich glaube schon, dass das interessant wäre, eine Kombination zu machen aus einer BC-Depletion plus einer BTK-Inhibition. Da muss man sich wirklich gute Gedanken dazu machen, wie man so ein Studiensetting dann aufbaut. Aber das ist, glaube ich, auch interessant insgesamt.
Ich glaube, ein limitierender Faktor natürlich neben Sicherheitsaspekten etc. ist aber wahrscheinlich, dass uns aber auch so die Biomarker fehlen, die sagen, okay, der geht jetzt in eine progrende Richtung. Wir haben ja keine molekularen Marker wie vielleicht die Hämatologen. Und da kann man auch nochmal zu dir zu sprechen und zu eurer Forschung bei euch vor Ort. Siehst du aktuell so ein paar Biomarker gerade auch bei euch, die ihr gerade so in den letzten Jahren so erforscht habt, die da vielleicht interessant sein können?
Also, wenn wir mal so breiter gucken, sind es natürlich auf jeden Fall die Neurofilamente, die NFL, was ja sehr breit in der Community schon eingesetzt wird, was maßgeblich ja von Jens Kuhle und den Kollegen in Basel entwickelt worden ist und wo es mittlerweile tolle Tools gibt, tolle Referenzwerte gibt und wo wir ja zunehmend dann auch dabei sind, das in der klinischen Routine zu machen. Das machen wir auch so bei uns im Behandlungsalltag, dass wir bei den Patienten, wo wir dann nochmal so ein Zusatzinfo haben möchten, dann auch entsprechend NFL wegschicken, die gerade also gerade bei Patienten, die dann, wo man so das Gefühl hat, die sind vielleicht nicht ganz so stabil, da machen wir es nochmal und sie dann vielleicht zusätzlich, Mensch, das NFL ist doch letzten Endes sehr niedrig anhand von Alters- und geschlechtsgematchten Kontrollen, BMI kontrolliert und so weiter, also mit den sogenannten Z-Scores. Und das ist schon nochmal was uns einen Hinweis darauf gibt, ob die Patienten Risiko haben, eine Progression zu haben, vermehrte Kernspinnaktivität zu haben. Und finde ich ein schönes Zusatztool, ein schönes Zusatzbaustein. Und was noch so ein bisschen ein Problem ist, ist natürlich die Vergütung, was über die ASV noch nicht so funktioniert, wird hoffentlich irgendwann kommen, weil im Privatbereich ist das jetzt noch kein Problem soweit. Ja, und ansonsten, was wir jetzt so wissenschaftlich uns anschauen, sind eben bestimmte Immunzelluntergruppen, zytotoxische Immunzellen, die bestimmte Transkriptionsfaktoren exprimieren, aber da muss man sagen, das ist sehr weit weg von der klinischen Routine, aber finde ich deshalb spannend, weil wir da schon sehen, dass wir damit bestimmte Immunzelluntergruppen doch auch eine Assoziation mit Progression und auch mit vermehrter Neurodegeneration, also Hirnatrophie im MRT sehen. Und das zeigt dann da schon auch einen klaren Zusammenhang zwischen solchen zytotoxischen T-Zellen und eben der MS-Progression. Das finde ich deshalb wissenschaftlich spannend, aber wie gesagt, das ist noch sehr weit weg von jeglicher klinischer Routine. Da müssen wir sicherlich uns auf die Neurofilamente verlassen.
Ja, aber weißt du, was ich bei uns im Feld gerade so erstaunlich finde? Man hat manchmal den Eindruck, die Therapien kommen und danach passen wir so ein bisschen unsere Biomarker an. Also auch so Stichwort Rim Lesions etc. Das sind ja alles Marker, klar, die gibt's, aber ich sag mal, so etabliert, so auf Einzelebene noch gar nicht groß erforscht. Schon gar nicht Langzeitdaten und ich bin manchmal auch ein bisschen skeptisch, wie wir da versuchen, Zusammenhang zwischen einem Biomarker und einer Therapie ansprechen, teilweise auch zu konstruieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, kann ich verstehen, ja. Ich glaube, das ist dann so auch so das Problem, wenn man, die Frage ist ja immer, wie zieht man das Ganze auf? Ja, zieht man das Pferd von vorne oder von hinten auf, um es mal so blöd zu formulieren. Also gerade mit den Rim Lesions, da wissen wir zwar, dass es, das finde ich ist ein extrem gutes Beispiel, was du da bringst, ja, weil bei den Rim Lesions wissen wir eigentlich, dass die mit einer schlechten Progression assoziiert sind. Und dann wird die ganze Zeit immer wieder diskutiert, dass die BTK-Hemmung da vielleicht einen Einfluss haben könnte. Und jetzt stellt sich heraus, dass es vielleicht da gar keinen großen Effekt letzten Endes hat. Oder wir wissen es noch nicht so richtig. Und da stellt sich die Frage, ist das jetzt vielleicht überhaupt der richtige Biomarker, um dann die BTK-Hemmung zu analysieren, ja, und da finde ich auch das, was ihr mit eurer Forschung macht, extrem spannend, eben mit der Frage, haben wir da vielleicht nicht bessere klinische Tools, die also Stichpunkt Smartwatch, Smartwatch guidete Tools, die dann letzten Endes zeigen, okay, der Patient ist vielleicht nicht so stabil, wie man dann mit klassischen Metriken, wie mit dem EDSS zum Beispiel, so sehen kann. Also das finde ich passt dann eigentlich sehr, sehr gut in so eine Richtung rein. Und vielleicht nochmal so einen anderen Aspekt. Ich glaube, was wir auch noch gar nicht richtig verstehen, ist, man muss ja sagen, genauso wie bei der BC-Depletion ist es ja auch so, wenn wir eine BTK-Hemmung nehmen, dann haben wir da Effekte auf Mikroglia, aber auch bei Mikroglia haben wir ein riesige Phänotypunterschiede. Ja, wir haben Mikroglia, die extrem wichtig sind für Reparation, für das Clearen von oder das Abräumen von untergegangenen Myelin und Neuronen. Und wenn wir die dann hemmen oder aber vielleicht sogar depletieren, dann sehen wir da erstmal lokal vielleicht sogar verschlechterte Effekte. Und ich glaube, dass wir da auch noch sehr am Anfang sind, am Verständnis, was macht denn da so eine BTK-Hemmung eigentlich entsprechend mit dem Mikroglia, vielleicht eben auch mit Mikroglia, die wir eigentlich brauchen, damit sie dann die MS etwas stabilisieren können. Da werden wir sicher noch eine ganze Menge lernen in der nächsten Zeit.
Ja, und ich glaube, den Aspekt, den du auch erwähnt hast, es gibt ja manchmal auch Sachen, ihr macht ja auch sehr viel intratekale Gaben letztendlich bei chronischen Progredienten. Da haben wir jetzt auch nicht die besten mechanistischen Erklärungen und trotzdem sagt einem die Erfahrung, dass es immer wieder Responder gibt. Ne? Es gibt auch Non-Responder und die die zu identifizieren, das ist ja auch eine Aufgabe. Und da brauchen wir sicherlich mehrere Tools. Und ja. Das mit den digitalen Tools, da gebe ich dir total recht. Wir sehen da auch immer wieder spannende Effekte, manchmal auch wöchentliche Veränderungen der Gehstrecke. Und da kann man auch schlecht einen Progress aus abbilden, wenn die Gehstrecke mal zu mal abnimmt.
Ja.
Simon, vielen, vielen Dank. Wir haben zum Schluss immer noch eine kleine, sage ich mal, Fragerunde. Das kennst du aus einem anderen Format auch, was wir mal gemeinsam gemacht haben. Und deswegen bin ich mal gespannt, was heute für Antworten deinerseits kommen. Falls sich die Zuhörer fragen, wo Kai ist, der ist jetzt zu Sven und Dietrich, auch gemeinsam in der Kühe. Nein, Kai hat technische Probleme, deshalb übernehmen wir jetzt beide das und die Fragerunde. Und Simon, gibt es aktuell ein Buch, was dich fasziniert?
Ein Buch. Ich glaube, das, was mich immer noch, was mich fasziniert, ist Das Kapital im 21. Jahrhundert von Piketty. Das ist ein Buch, was sich eben damit beschäftigt, wie letzten Endes die Verteilung von Kapital, was es für Effekte auf Gesellschaften hat. Und das interessiert mich doch sehr. Das finde ich ein spannendes, sehr, sehr spannendes Buch.
Und kommst du noch zum Lesen aktuell?
Wenig, ja.
Wenig.
Ja, auf Tagungen. Viel Arbeit. Oft Tagungen. Ja, wenn dann vielleicht im Urlaub, ja, aber wir haben zwei kleine Kinder und dann kommt man natürlich sehr wenig irgendwie dazu.
Geil, gut nachvollziehen. Andere Sache, vielleicht was Aktuelles noch, schaust du die Fußball-WM oder wirst du die WM verfolgen?
Auf jeden Fall, ja. Also ich habe gestern Abend habe ich das Spiel oder Teile davon gesehen und das war irgendwie so ein ganz ganz netter Einstieg, muss man sagen. Und jetzt gucken wir mal, welcher der 84 Millionen Bundestrainer recht hat in den ganzen Meinungen dazu. Aber ich glaube, das ist ja eine WM, die politisch schon so aufgeladen ist im Vorfeld, und dann natürlich auch mit den, sagen wir mal, Entscheidungen, die FIFA dann so getroffen hat, auch was die Ausweitung der Vorrunde angeht, gibt uns auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, ein paar Spiele mehr zu sehen.
Ja, und auch Länder sozusagen fußballerisch kennenzulernen. Da wir ja den Podcast immer etwas zeitverzögert auch online stellen, darfst du heute auch noch einen Tipp abgeben. Und wir werden dann sehen, ob du recht hattest, wer Fußball-Weltmeister wird aus deiner Sicht.
Fußball-Weltmeister aus meiner Sicht, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, Spanien.
Ich habe auch Spanien als Favorit, wobei ich glaube auch, dass die Franzosen einen wahnsinnig starken Kader haben, wie viele ja eigentlich schon immer in den letzten Jahren. Ne? Bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht noch letzte Frage, wenn du sagst, auch nochmal zum Blick zu unserem Fachgebiet. Die BDKI ist jetzt im Herbst vielleicht der erste, den wir dann haben. Welche Entwicklung würdest du gerne vielleicht auch, die dir so wissenschaftlich siehst, gerne bei uns schon, wenn ihr was wünschen könntest, etabliert haben? Wo du sagst, okay, egal was es kostet, das spielt mal keine Rolle. Das wäre schön, wenn das sozusagen eins unserer Tools wäre, also ob nur diagnostisch oder therapeutisch.
Therapeutisch irgendwann was Remyelinisierendes, / echt Neuroprotektives. Das finde ich toll. Und das würde uns, glaube ich, schon weiterbringen und würde unseren Patienten nochmal eine Menge potenziell an Stabilität verschaffen. Das wäre der heilige Gral der Neuroimmunologie, wenn wir es schaffen würden, eine echt neuroprotektive Strategie zu entwickeln. Das finde ich toll.
Und jetzt vielleicht noch so ein bisschen auch aus den aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen. Das beschäftigt uns ja, glaube ich, alle sehr viel. Ich habe für mich manchmal das Gefühl, man brennt so vor Energie. Alle haben eigentlich Lust, was zu machen. Und dann kommt wieder so dieses Ja, aber, das kostet. Da müssen wir aufpassen. Wer weiß, wie da die Entwicklung ist. Gibt es diesen Fördertopf noch, den noch? Glaubst du, das gab es schon immer? Oder hast du schon das Gefühl, dass wir gerade so auf so einem Scheideweg ging ein bisschen hochtrabend, aber an so einem Punkt ist, wo man sich schon überlegt, auch wie es nicht nur in unserem Fachgebiet so medizinisch-wissenschaftlich da weitergeht?
Ja, glaube ich schon. Also Scheideweg dahingehend, dass man natürlich schon sieht, dass das Gap, was zur Verfügung steht und das, was verteilt werden kann, natürlich immer größer wird. Und ich meine, wir sehen es ja jetzt mit den Anstrengungen, die gerade jetzt diskutiert werden, dass wahrscheinlich alle Beteiligten dazu werden beitragen müssen, sowohl die Kassen als auch die Versicherten, als auch die Ärzteschaft, als auch die Pharmaindustrie. Und wahrscheinlich wird es in so eine Richtung laufen, dass man sich überlegen muss, welche Dinge sind denn wirklich sinnvoll, welche sind so, dass man weiter finanzieren muss und bei welchen Sachen müssen wir Abstriche machen. Da wird man nicht drum herum kommen, wenn wir eine immer kleinere Zahl an Menschen haben, die in die Systeme einzahlen. Und deshalb ist die Diskussion, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, dass es auch extrem wichtig ist, dass man da auch mutige Entscheidungen trifft. Ich glaube, dass die Bundesregierung da momentan prinzipiell auf einem guten Weg ist, aber das muss auch umgesetzt werden. Und wird sicherlich so sein, dass am Ende viele Gruppen sich darüber beschweren werden. Ich habe aber letztens einen ganz interessanten Podcast gehört, wo jemand meinte, wenn sich viele beschweren, dann ist es letzten Endes auch ein ganz gutes Zeichen, weil dann irgendwie alle ihren Beitrag dazu leisten müssen und wahrscheinlich wird es nicht anders gehen, würde ich vermuten.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es wird immer irgendwie wehtun. Die Frage ist so ein bisschen, dass es ähnlich wie mit den 84 Millionen Bundestrainern gibt es wahrscheinlich genauso viele Gesundheitsminister oder Ministerinnen. Und die wirkliche Umsetzung und wenn es darum geht, vielleicht bei sich selber Abstriche zu machen, das ist nochmal ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat man, merke ich zumindest auch im Fachkollegium oft auch so das Gefühl, man ist so eine Sache ausgesetzt. Man kann es jetzt gar nicht mehr, hat man gar nicht so diese Möglichkeit, das mehr zu steuern. Aber ich glaube, es bringt dann auch die Zeit. Simon, vielen, vielen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns bald nochmal sowohl persönlich als auch in der Form wiedersehen oder hören. Und vielen Dank und alles Gute.
Ganz herzlichen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, heute hier zu sein. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung und einen schönen Tag noch.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.